Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel. Automotive Insights, Episode 115 ist das und in Köln beginnt die Stadt schon langsam verrückt zu spielen. Wie sieht es in Kaiserslautern aus? Seid ihr auch Jeck?
Nee, ich glaube, so kann man das nicht sagen. Also es gibt natürlich auch hier entsprechende Aktivitäten, aber mit Köln gibt es, glaube ich, wenig, was deutschlandweit zu vergleichen ist. Es kommt auch hier so langsam, aber es ist noch alles ruhig.
Also ab Donnerstag ist hier wirklich Ausnahmezustand. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Wir sprechen in der heutigen Ausgabe unseres Podcasts nochmal ein bisschen über die Reifenindustrie und wie die sich dort auch auf Handelsebene aufstellt. Du hast dir Michelin mal angeschaut und Euromaster und ich werde nachher nochmal was zum Flottengeschäft sagen, weil da haben wir ziemlich viel drüber berichtet in den letzten Wochen, haben auch ziemlich viele Daten bekommen und auch in den Print-Schwerpunkten das abgebildet. Aber zuerst du, Daniel.
Genau, Michelin, Euromaster, das Thema, da gab es ja auch diverse Meldungen jetzt schon zu Beginn des noch relativ jungen Jahres. Michelin hat ja eigentlich schon vor längerer Zeit, 2021, seine Strategie Michelin in Motion 2030 vorgestellt, wo die Reise hingehen soll in den kommenden Jahren. Natürlich ein jährliches Umsatzwachstum, das ist natürlich so die Idealvorstellung, Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit und man will vor allen Dingen in neue margenstarke Märkte gezielt reingehen und vor allen Dingen eben auch in die Geschäfte jenseits des klassischen Reifengeschäfts, also Beyond Tires, wird das bei denen zusammengefasst. Und da, genau in diesem Bereich, kamen in den letzten Tagen nochmal die ein oder andere Meldungen aus Clermont-Ferrand, nämlich unter anderem, dass Michelin das Dichtungsunternehmen Flexitallic aus den USA übernehmen will. Das war jetzt ganz aktuell, eines der letzten Tagen, schon ein bisschen länger her, aber auch noch nicht so lange. Die Ankündigung, dass sie auch zwei weitere US-Unternehmen, nämlich die Cooley Group und Textech Industries, übernehmen wollen. Mit denen wollen sie das Geschäft im Bereich Polymer Composite Solutions stärken. Der Bereich soll auch explizit in der Finanzkommunikation als eigene Säule ausgewiesen werden, was auch irgendwie die strategische Bedeutung dieses Bereichs unterstreicht. Interessant in dem Zusammenhang sind dann natürlich auch die Michelin-Jahreszahlen. Die werden diese Woche veröffentlicht, sind jetzt zur Aufzeichnung der Podcast-Episode noch nicht verfügbar. Aber wenn man sich mal die Zahlen zum Ende des dritten Quartals 2025 anguckt, werden die wahrscheinlich nicht so überragend sein, weil zum Ende des dritten Quartals war der Umsatz von Michelin 19,3 Milliarden Euro und das sind knapp 4,4% weniger als noch im Vorjahr. Besonders herausfordernd für Michelin gestaltet sich dabei das Commercial-Geschäft, haben wir auch schon drüber geschrieben. Da war es nämlich so bis Ende zum dritten Quartal, dass das Absatzvolumen da um 9% im Ersatzmarkt zurückgegangen ist und OE-seitig sogar um 30%. Also das verdeutlicht da ganz klar die Schwierigkeiten, mit denen die sich konfrontiert sehen. Ein paar Tage vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen zum Ende des dritten Quartals eben gab es auch schon eine Gewinnwarnung von Michelin. Da wurde nämlich die Prognose für das operative Ergebnis 2025 gesenkt und zwar von ursprünglich 3,4 Milliarden Euro auf nur noch im Bereich von 2,6 bis 3 Milliarden Euro. Entsprechend hat dann auch direkt die Michelin-Aktien nachgegeben. Also da sieht man auch, wie da die Herausforderungen sich im Moment gestalten. Ansonsten hat Michelin in den letzten Jahren ja vor allen Dingen auch schon ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht mit Anpassungen in seinem europäischen Produktionsnetzwerk. Das ist im Vergleich zu anderen Reifenherstellern, vor allen Dingen zu den anderen großen Reifenherstellern, hier noch sehr stark ausgeprägt. In Deutschland war ja vor allen Dingen dann ein großes Thema, dass die Werke in Karlsruhe und Trier geschlossen wurden. In Homburg wurde die Neureifenfertigung eingestellt. Und zuletzt wurde auch in Frankreich, im Heimatland von Michelin, traditionell natürlich auch ein sehr wichtiger Markt, für zwei Standorte die Schließung verkündigt, nämlich für Cholet und Vannes. Da muss man dann sehen, unabhängig von den zwei Standorten, die jetzt schon geschlossen werden, hat Michelin noch 13 weitere Produktionsstandorte in Frankreich, nicht alles Reifenwerke, teilweise auch entsprechende Produkte und Vorprodukte, die dann für die Reifenfertigung gebraucht werden. Aber das ist natürlich immer noch eine ganz schöne Menge. Es gibt auch noch Werke in Spanien, in England, in Italien. In Deutschland sind sie beispielsweise ja auch noch in Bad Kreuznach vertreten. Das heißt eben wirklich ein sehr, sehr großes Produktionsnetzwerk, was natürlich auch entsprechend kostenintensiv ist und die Verantwortlichen da wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle noch weiter beschäftigen wird. In dem Zusammenhang ist natürlich das auch ein Thema für die neue Finanzchefin, für die natürlich die Kostenstruktur ein klares Thema ist, was in ihr Aufgabengebiet fällt. Auch das hat Michelin jetzt zu Anfang des Jahres schon verkündet, dass auf der Position Bénédicte de Bonnechaux den Yves Chapeau ersetzen wird, der auf eigenen Wunsch nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung steht. Und Thema Personalwechsel. Bei Michelin gab es eben den ich da genannt habe. Ansonsten gab es da auch einige auf Euromaster-Seite. Euromaster ist ja eine 100%ige Michelin-Tochter. Und die haben jetzt zu Anfang des Jahres schon mehrere Weichenstellungen bekannt gegeben mit Blick auf die Zukunft, nämlich unter anderem, dass im Mai ein neuer Geschäftsführer für Deutschland und Österreich antritt, nämlich Edo Wiggers. Der wird Jürgen Walter ersetzen, der nach knapp 2,5 Jahren aus persönlichen Gründen, heißt es laut Unternehmensmitteilung, nach Schweden zurückkehrt. Edo Wiggers war zuvor in den Niederlanden als Geschäftsführer Euromaster tätig. Dort wird ihn Christophe de Chatillon ersetzen. Und parallel dazu wurde auch verkündet, dass es nochmal Anpassungen auf struktureller Ebene im Bereich Verkauf und Key Account gibt. Da wurden nämlich die Verkaufsbereiche gebündelt. Das heißt, es gibt jetzt einen zentralen Verkaufsleiter, nämlich Carsten Fischer, der die Segmente LKW, Ackerschlepper, Industrie, Earthmover und Flotte und Leasing bearbeitet. Das heißt, das wird alles konzentriert bei einer Position. Und genau das ist auch das Thema im Key Account. Da wurde die neue Funktion des Bereichsleiters Key Account Management geschaffen. Die verantwortet Marco Gellweiler. Und der hat eben dann auch den gesamten Bereich Großkunden, Flotte, Leasing, Rental und LKW unter sich. Das heißt, das wird alles bei einigen Personen strukturiert. Anfang letztes Jahres hatte Euromaster ja auch schon Ankündigungen dahingehend vorgenommen und hatte von einer Anpassung der Vertriebsstruktur gesprochen, dass man eben die Franchise-Partner und die Euromaster-eigenen Partner enger miteinander verzahnt. Der Gedanke war da, dass man zu einem One-Network werden möchte und eben da die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Systempartnern fördern möchte. Insgesamt hat Euromaster um die 2500 Service Center in 19 Ländern und gehört natürlich damit zu den Platzhirschen im Reifen- und Werkstattservice-Geschäft. Deutschlandweit auch natürlich ein großer Player. Es sind so um die 400 Filialen, die Euromaster hierzulande hat, also sowohl eigene Filialen als eben auch Franchise-Betriebe. Es gibt mehr eigene Filialen als Franchise-Betriebe, aber in den letzten Monaten standen vor allen Dingen die Franchise-Betriebe stark im Fokus. Wurde auch zu Anfang des Jahres nochmal ein deutlicher Zuwachs in dem Bereich kommuniziert, dass man sich eben vor allen Dingen stark auf diese Bereiche, auf die Franchise-Nehmer konzentrieren möchte. Und ansonsten ist es auch bei Euromaster so, wie bei Michelin eben, dass die Geschäfte jenseits des klassischen Reifenbereichs interessanter und wichtiger auch werden. Das ist bei Euromaster dann vor allen Dingen ein Ausdruck, dass man sich klar hinsichtlich der eigenen Kompetenzen im Autoglas positioniert, aber auch den Bereich Flotten und Fuhrparks noch gezielter adressiert. Ja, das ist ja dann so ein bisschen das, Kai, was bei dir gleich auch noch ein größeres Thema sein soll. Weiß nicht, hast du noch eine ein oder andere Ergänzung so als Einschätzung auch zum Thema Euromaster und Michelin?
Nee, ich habe Vielzahl an Gesprächen natürlich in den letzten Wochen immer mal wieder geführt und das, was man so hört, also wenn man sich beispielsweise den Conti-Konzern anguckt, klar, die werden reine Reifenhersteller und diese Diversifizierung im Produktportfolio, ganzheitlicher Mobilitätsdienstleistung, was da immer alles so gesagt wird, das gleiche galt ja auch immer für Michelin oder für Bridgestone. Und bei Conti sieht man, dass strategisch gesehen die sehr wahrscheinlich einen Schritt weiter sind. Die harten Cuts wurden da gemacht. Auch die Produktionsumgebung sieht man ja auch bei Conti, dass das in Deutschland eigentlich produzieren die ja fast gar keine Reifen mehr, außer in Korbach, sondern die haben die europäische Werksstruktur, aus denen sie dann den europäischen Markt eben beliefern. Und wie du es eben auch gesagt hast, Michelin hat einfach noch im Produktionsnetzwerk das so breit aufgestellt, dass da vermutlich strategisch auch noch was zu erwarten ist in diesem Jahr. Und wie profitabel Euromaster hierzulande dann wirklich wirkt, darüber wird natürlich in der Branche auch immer viel diskutiert. Und das werden wir an anderer Stelle auch nochmal versuchen einzuordnen. Ich schwenk aber mal direkt, weil du das gerade Euromaster als Bindeglied benutztest, das Thema Flotten, das ist natürlich ein wahnsinnig lukratives und das zeigen nicht nur die Zulassungszahlen und die Verteilung von privat zu gewerblich, wenn man sich nämlich die Zahlen vom Kraftfahrtbundesamt für das vergangene Jahr Januar bis Dezember anschaut, dann wird dort eine Zahl an Neuzulassungen aufgeführt, die lautet 2,8 Millionen und ein paar zerquetschte. Und darunter haben die gewerblichen Halterinnen und Halter einen Anteil von 66,1%. Ja, wir haben ja kürzlich über die größten Herausforderungen im Fuhrparkmanagement auch gesprochen und im Besonderen gehört, wo noch die Hemmschuhe in der Elektrifizierung von Flotten liegen. Und schaut man sich die beliebtesten Dienstwagen im Jahr 2025 an, dann sieht man, dass mit dem VW ID.7 auf Rang 5 und dem Skoda Enyaq auf Rang 10 nur zwei Vollelektriker in den Top 10 erscheinen. Der Rest sind Hybride oder noch immer reine Benziner. Ja, trotz der Krise in der Automobilbranche verzeichnet der Zulassungsmarkt im vergangenen Jahr ein leichtes Wachstum von 1% etwa und kam dann auf 2,86 Millionen Pkw. Der relevante Flottenmarkt hingegen hat im vergangenen Jahr einen Rückgang von Neuzulassungen an Neuzulassungen um 5% verbucht. Und trotz der Verluste in absoluten Zahlen zeichnet sich allerdings diese Entwicklung ab oder eine interessante Entwicklung, denn obschon die Elektrifizierung von Fuhrparks weiterhin als die ne, besagte Herausforderung bezeichnet wird oder darstellt, präsentierte sich der relevante Flottenmarkt im abgelaufenen Jahr 2025 mit 207.000 reinen Elektrofahrzeugen als größter Nachfrager von vollelektrischen Pkw. Und das entspricht einem Wachstum von 38% im Vergleich zum Vorjahr und markiert damit ein Allzeithoch. Ja, freundlicher Dank an Dataforce, die haben uns die Zahlen zur Verfügung gestellt. Der Volkswagen-Konzern ist gleich 7-mal in den Top 10 der beliebtesten Flottenfahrzeuge vertreten und verzeichnet in den deutschen Flotten insgesamt 186.000 Neuzulassungen. 2024 noch die Nummer 2 war im Ranking der Skoda Octavia und der ist 2025 die Nummer 1. Mit 26.913 Neuzulassungen. Der beliebteste Dienstwagen im gesamten relevanten Flottenmarkt. Und es war ohnehin Rekordjahr für die tschechische VW-Tochter. Konzernangaben zufolge erreichte Skoda mit 226.000 Neuzulassungen auf dem deutschen Markt das bislang beste Ergebnis. Und auf Rang 2 ist der VW Passat, auch ein guter alter Bekannter. Der hat sich im Ranking der beliebtesten Flottenfahrzeuge um Platz verbessert. Der Dienstwagen-Klassiker, der Wolfsburger, schaffte es mit knapp 25.000 Neuzulassungen dann auf Platz 2 im Ranking. Und wenn man sich das mal weiter durchschaut, die Top 10 mal rasch durchschwenkt, dann ist auf der 3 der VW Golf, auf der 4 der VW Tiguan, natürlich auch in Hybridvarianten mittlerweile gefragt, auf der 5 der ID.7, der erste reine Vollelektriker, und auf der 6 der Skoda Kodiaq. Der 7, das ist auch immer ein bisschen überraschend, finde ich, oder ich bin immer ein bisschen verblüfft, weil das so in meiner, ja, die Marke Opel, ich eher mit meinen jugendlichen Zeiten oder meinen, als ich gerade meinen Führerschein hatte, verbunden habe. Aber im Dienstwagenbereich immer noch Opel Astra auf 7, Opel Corsa auf 8 vertreten, auf der 9 Mercedes GLC und wie erwähnt auf der 10 der Skoda Enyaq. Wenn ihr das nochmal grafisch sehen wollt, könnt ihr das unter auto.news, da hat unser Redakteur Kevin Schmidt das zusammengefasst und übersichtlich mal gegliedert. Ja, und das macht auch für den Aftermarket und für das Servicegeschäft dann im Flottenbereich, auch Reifenservices, ist das unserer Ansicht nach schon ganz interessant zu sehen. Was sind denn überhaupt die Fahrzeuge, die in der Breite im Markt sind? So viel in dieser Woche von mir. Morgen bin ich noch da. Donnerstag geht hier in Köln gar nichts mehr. Wie sieht's bei dir aus, Daniel? Bist du dann da Donnerstag?
Ja, ich werde mich auch der Jeckenzeit so ein bisschen entziehen, weil für mich geht's ja nach Finnland bis Ende der Woche.
Ah, stimmt. Da kannst du ja dann nächste Woche drüber berichten mal.
Genau, da wird's weniger Jeck als kalt, aber das wird schon passen.
Cool. Dann viel Spaß dort und auch allen anderen Hörerinnen und Hörern eine schöne Woche. Macht's gut.
Ciao.